Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt.
Sebastian Idati.
Erinnern Sie sich an den Namen? Oder gar an die mit seinem Namen verbundene Justizaffäre, die ihn Amt und Ansehen kostete? Sebastian Idati war mal Nachbar hier in unserem niedersächsischen Dorf. Da war er seit 1998 schon Mitglied des Deutschen Bundestages. Aber richtig kennen lernten meine Frau und ich ihn erst nach Rückkehr von unserem sehr langen Arbeitsaufenthalt in Afrika. Da war für uns interessant, dass dieser Mann mit indischer Abstammung es geschafft hatte, sich einen solchen Ruf zu verschaffen, dass er in der SPD unter der Hand schon für ein Ministeramt gehandelt wurde. Und wir folgten gerne seiner Einladung, zusammen mit Interessierten aus dem Wahlkreis sein Arbeitsumfeld in Berlin kennenzulernen. Und dann passierte das, was ich ihn gleich fiktional in einer NSU-Novelle selber erzählen lasse, mit einer anschließenden, überhaupt nicht fiktionalen Berichterstattung der Deutschen Welle vom 16. Januar 2013, die darauf schließen lässt, wer tatsächlich Interesse daran hatte, diesen nicht zu bremsenden Aufklärer in Sachen Rechtsdrall bei deutschen Behörden aus dem Parlament zu kicken. Hier meine NSU-Novelle vom 4. Mai 2022. Gesetz oder Moral? Eine NSU-Novelle aus meiner Feder. Ja, an den Tag kann ich mich noch gut erinnern. Spätsommer 2007. Besucher aus meinem Nienburger Ortsverein im Bundestag. Vor allem der mit dem beigen Kortanzug hat mich mit Fragen gelöchert. Zum Thema Online-Durchsuchungen zum Schutz vor Terrorismus wollte er was von mir wissen. Der Hake hatte ja damals noch keine Probleme mit mir und berichtete ordentlich von meiner Antwort. Der Staat ist verpflichtet, seine Bürger zu schützen, aber absoluten Schutz gibt es nicht. Die Online-Durchsuchung von Computern sei dabei nur eine Möglichkeit, die der Staat hätte. Alle Möglichkeiten müssten sorgfältig abgewogen werden. Und der Mann in Beige wollte auch über ein NPD-Verbot diskutieren. Wiederum die Hake ganz ordentlich über meine Aussage. Man könne zwar eine Partei verbieten, nicht aber eine Gesinnung. Diese könne nur geächtet werden. Die Wurzel des Übels liege tiefer, nämlich in einem schwach ausgeprägten Demokratieverständnis. Demokratie kann nicht vererbt werden. Man muss sie lernen, und zwar in jeder Generation neu. Und dann war in der Hake noch zu lesen, der Sonntag in Berlin habe der Besichtigung zweier Orte gedient, die für eine schwere Zeit Deutschlands stehe. Zum einen besuchte der Ortsverein das Mahnmal der verfolgten Juden Europas. Der Anblick und der Gang durch die aufgebauten Blöcke habe das schwere Schicksal der Juden in Europa, insbesondere in der Nazizeit, erahnen lassen, hieß es weiter in der Hake, aber das war ein bisschen geschummelt. Es waren nur der Mann in Beige und seine Frau, die sich den Gang durch die Blöcke angetan hatten, die anderen waren im Bus sitzen geblieben. Anders war das beim Besuch im ehemaligen Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen, dessen Geschichte erst 1990 endete. Ich hatte einen Zeitzeugen gebeten, die Gruppe durch die Gebäude zu führen und dabei die damaligen Abläufe und Geschehnisse zu schildern. Zu den Inhaftierten zählten vor allem mutmaßliche politische Widersacher des SED-Regimes, aber auch Vertreter der SPD. Das Wochenende im Spätsommer 2007 in Berlin. Am 3. Mai 2022 empfange ich hier in Nordafrika Fernsehsignale aus Deutschland. Diesen Film im ZDF konnte ich mir nicht entgehen lassen. Die schützende Hand, Thriller nach dem Bestseller von Wolfgang Schorlau. Und im Internet hatte ich zur Inhaltsangabe gelesen, wie kamen Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt ums Leben, fragt ein Unbekannter. obwohl die Antwort für ihn eigentlich klar ist, nimmt Privatermittler Georg Dengler den Auftrag an. Wissen Sie was? Ich hatte das schon vor 2 Dekaden herausbekommen können. Ja, von Amts wegen herausbekommen sollen. Doch das spielte in diesem Dengler-Film des ZDF erwartbar keine Rolle. Bei Wikipedia kann man nachlesen, von Januar 2012 an sei ich Vorsitzender des 2. Untersuchungsausschusses des 17. Deutschen Bundestages zur Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund und Mitglied der entsprechenden Arbeitsgruppe der SPD-Bundestagsfraktion gewesen. Der Ausschuss untersuchte die neonazistischen Verbrechen der mutmaßlichen NSU-Terrorzelle und das Versagen der Sicherheitsbehörden bei der Aufklärung und Verhinderung der Verbrechen. Dabei hätte ich mir großes Ansehen erworben, wie unter anderem Mariam Lau, Journalistin und Tochter des iranischen Publizisten und Autors Bahman Niromand, urteilte. Die dortige, intensive Arbeit mit kalter Brillanz und beherrschter Leidenschaft sei mein Meisterstück gewesen, indem ich akribisch und gnadenlos in Befragungen das Versagen der Beamten offenlegte. Bei Dengler im ZDF-Thriller war von all dem natürlich keine Rede und natürlich auch nicht von all den Merkwürdigkeiten, die zum Abbruch meines Meisterstücks führten. Dengler hätte zum Beispiel jenen Lokalreporter einvernehmen können, der seinerzeit der Nienburger Harke einen bundesweiten Scoop bescherte und dabei erwartbar mithalf, mein Privatleben zu zerstören. Bis heute behauptet er nicht etwa durch einen staatsanwaltlichen Tipp als einziger Reporter rechtzeitig vor Ort gewesen zu sein, sondern durch alarmierte Nachbarn, die die Harke angerufen hätten. Die schützende Hand, liebe ZDF-Redaktion, hat auch ihr Dengler nicht identifizieren dürfen. Was hatte ich vor 25 Jahren in Berlin meinen Besuchern aus Nienburg in Sachen NPD-Verbot gesagt? Steht in der Harke vom 15.09.2007. Man kann zwar eine Partei verbieten, nicht aber eine Gesinnung. Diese kann nur geächtet werden. Die Wurzel des Übels liegt tiefer, nämlich in einem schwach ausgeprägten Demokratieverständnis. Demokratie kann nicht vererbt werden. Man muss sie lernen. Und zwar in jeder Generation neu. Schönen Gruß aus Nordafrika. Jetzt der zufällig im Internet gefundene Bericht der Deutschen Welle vom 16. Januar 2013, gelesen von einer KI-Stimme. Selber nachzulesen über den Link zu diesem Audio.
Dem Untersuchungsausschuss des Bundestages bleiben nur noch wenige Monate, um das Versagen der Sicherheitsbehörden beim Rechtsterrorismus aufzuarbeiten. Am 27. Januar 2012 konstituierte sich das Gremium, das seitdem in knapp 50 Sitzungen den mörderischen deutschen Rechtsextremismus durchleuchtet hat. Gäbe es den Untersuchungsausschuss nicht, wüsste die Öffentlichkeit viel weniger über das Ausmaß des braunen Sumpfes in Deutschland und über das offenkundige Versagen der Sicherheitsbehörden im Zusammenhang mit dem sogenannten nationalsozialistischen Untergrund, NSU. Das aus 11 Abgeordneten aller Parlamentsfraktionen und ebenso vielen Stellvertretern bestehende Gremium hat hohe Anforderungen an seine Arbeit gestellt. Der Untersuchungsausschuss soll sich ein Gesamtbild verschaffen zur Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, ihren Mitgliedern und Taten, ihrem Umfeld und ihren Unterstützern sowie dazu, warum aus ihren Reihen so lange unerkannt schwerste Straftaten begangen werden konnten. Der Ehrgeiz ist verständlich angesichts von 10 Mordopfern im Zeitraum 2000 bis 2007. Allerdings bleibt dem Gremium nur noch wenig Zeit, um Akten zu sichten, Zeugen zu laden und damit wenigstens ansatzweise das zu tun, was ein Großteil der deutschen Sicherheitsbehörden nicht getan hat, Ursachen und Wirkungen des gewaltbereiten Rechtsextremismus systematisch zu analysieren und erfolgreich zu bekämpfen. Da die Arbeit des Untersuchungsausschusses an die Legislaturperiode gebunden ist, ändert sich spätestens im Juni. Danach beginnt die parlamentarische Sommerpause und im September findet die Bundestagswahl statt. Weil die Ergebnisse des Ausschusses in einem ausführlichen Bericht zusammengefasst werden, muss die Beweisaufnahme im Wesentlichen schon im Frühjahr abgeschlossen sein. Bereits jetzt lässt sich sagen, dass es auch danach noch viele unbeantwortete Fragen geben wird. Das liegt an dem schwer zu überblickenden Bereich des Rechtsextremismus einerseits und dem zu untersuchenden Zeitraum andererseits. Die drei mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe sind nämlich schon 1998 untergetaucht, trotz langjähriger Beobachtung durch den Verfassungsschutz in Thüringen. Zwei Jahre später wurde als erster der türkischstämmige Blumenhändler Enver Şimşek in Nürnberg erschossen. 2007 starb als letzter die Polizistin Michelle Kiesewetter in Heilbronn. Die 22-Jährige ist das einzige Opfer, das keinen Migrationshintergrund hat. Mit den Hintergründen und genauen Umständen ihres Todes hat sich der Untersuchungsausschuss überhaupt noch nicht befasst. Das ändert nichts am Anspruch des Ausschussvorsitzenden Sebastian Edati. Es gebe ein überragendes gemeinsames Interesse aller Demokraten an Aufklärung des NSU-Terrors, sagte der Sozialdemokrat, als das parlamentarische Gremium mit seiner aufwendigen Recherche begann. Inzwischen wurden tausende Aktenordner von Verfassungsschutzämtern und Kriminalämtern des Bundes und der Länder durchforstet, viele hochrangige Sicherheitsexperten und Politiker befragt sowie Sonderermittler beauftragt. Im Ergebnis verfestigte sich der Eindruck, dass die Rechtsterroristen leichtes Spiel hatten, weil sich ihre Spuren im Irrgarten komplizierter Behördenstrukturen verloren. Ein Jahr nach dem Beginn der parlamentarischen Aufarbeitung widmet sich der Untersuchungsausschuss des Bundestages jetzt der Frage, warum der Verfassungsschutz und das Landeskriminalamt in Thüringen das NSU-Trio aus den Augen verloren haben. Dabei hat es über Jahre zahlreiche Hinweise auf den Aufenthaltsort und die Gewaltbereitschaft der Rechtsextremisten gegeben. Der als Sonderermittler tätige ehemalige Bundesrichter Gerhard Schäfer fällt ein für die Sicherheitsbehörden verheerendes Urteil, der Verfassungsschutz habe durch Spitzel in der Neonazi-Szene über erstklassige Erkenntnisse zu Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe verfügt. Es sei bekannt gewesen, dass sich die drei um Waffen und gefälschte Ausweispapiere bemüht hätten, heißt es in dem Bericht. Umso unverständlicher ist es aus Schäfers Sicht, dass die nach dem Untertauchen des Trios angesetzten Zielfahnder keine Ahnung vom rechtsextremen Milieu hatten, in dem sich die NSU-Terroristen jahrelang bewegt haben. Dass die nun als Zeugen geladenen Sicherheitsbeamten aus Thüringen plausible Antworten auf die vielen offenen Fragen finden, erscheint nach den bisher gemachten Erfahrungen eher unwahrscheinlich. Denn dieses Fazit bestreitet auch in den Behörden inzwischen niemand mehr ernsthaft. Die linke Hand wusste nicht, was die rechte macht. Als Konsequenz aus dem Versagen der Sicherheitsbehörden haben sich die Innenminister von Bund und Ländern inzwischen darauf verständigt, dem Bundesamt für Verfassungsschutz, BFV, beim Rechtsextremismus die Federführung zu übertragen. In der Praxis sind die 16 Landesämter jetzt verpflichtet, ihre Erkenntnisse automatisch an das BFV weiterzuleiten. Auch das gemeinsame Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus, GAR, ist eine Reaktion auf das behördliche Versagen. Es wurde sogar schon eröffnet, bevor sich der NSU-Untersuchungsausschuss gründete. Mit dem bisher Erreichten werden sich die Bundestagsabgeordneten allerdings kaum zufrieden geben. Denn der Untersuchungsausschuss hat auch versprochen, Empfehlungen für eine effektive Bekämpfung des Rechtsextremismus auszusprechen. Vielleicht sollte also der nächste Bundestag die Arbeit fortsetzen. Bedingung dafür wäre, dass sich mindestens 25% der Abgeordneten für die Einsetzung eines weiteren Untersuchungsausschusses aussprechen.